Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Michaela Holi und ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. Für diese Episode hat Industriemagazin-Chefredakteur Rudolf Leudl mit der Vorstandschefin des Automobilzulieferers GG Group, Eva Schinklinger, gesprochen. Wenn man auf Sicherheit wartet, läuft man Gefahr, das entscheidende Momentum im Change-Prozess zu verpassen, sagt Schinklinger, wenn sie über die Ausgliederung der Aufzugssparte, den Verkauf des Linzer Metallwerks für Hochleistungsdrähte und den neuen, scharfen Fokus auf autonomes Fahren und Elektromobilität spricht. Was die Komplexität scheinbar simpler Kabel und die Werte eines Familienunternehmens damit zu tun haben, hören Sie jetzt. Ich wünsche viel Vergnügen mit der neuesten Ausgabe des Industriemagazin-Podcasts.
Powered by Speechlife. Speechlife, die effizienteste und genaueste Art, Sprache in Text umzuwandeln. www.speechlife.com.
Frau Schinklinger, wir sitzen hier in einem Büro in der Wiener Mutgasse, der Firmenzentrale von Gebauer und Griller. Das sind zwei relativ unspektakuläre Schreibtische nebeneinander, fast symmetrisch. Und davor ein Besprechungstisch. Wessen Büro ist das?
Das ist das Büro von unseren Eigentümern, nämlich vom Niki Griller, dem Vorsitzenden des Gesellschaftsausschusses, und seiner Tante, der Frau Jacquin. Die teilen sich ein Büro und wir haben das aber so vereinbart, dass wir das als Besprechungszimmer ebenfalls nutzen. Ist ganz genauso buchbar wie jedes andere Besprechungszimmer.
Das sieht jetzt nicht nach dem Büro eines Eigentümers aus, wenn ich das so sagen darf. Ist es relativ.
Das ist ein guter Punkt, Herr Leudl. Wir sind generell nicht so sehr auf Statussymbole gepolt. Ja. Wir haben bestimmte Werte als Familienunternehmen und da ist Sparsamkeit oder auch nicht heraushängen lassen dessen, was man ist, einer der Punkte.
Gibt es Büros, die besser ausgestattet sind als dieses hier im Haus?
Nein.
Wir sitzen jetzt in diesem Zimmer uns relativ weit gegenüber, was ich sehr bedauere. Wie gestaltet sich Ihr persönlicher Arbeitsalltag derzeit?
Mein persönlicher Arbeitsalltag ist geteilt. Ich bin ungefähr die Hälfte im Homeoffice, ungefähr die Hälfte im Büro. Sehr viel in Videokonferenzen über Teams. Also wirklich sehr viel, wie viele andere Kolleginnen und Kollegen auch. Ich denke mal, die Anschlussgeschwindigkeit der Videokonferenzen ist manchmal tatsächlich eine persönliche Herausforderung. Und treffe wenige Kolleginnen und Kollegen in einem persönlichen Meeting. Jetzt aufgrund Virusmutation haben wir nochmal die Regelungen verschärft. Daher ist das eigentlich jetzt noch einmal strikter geregelt.
Sie beschäftigen in Österreich 1200 und weltweit 4000 Mitarbeiter. In China, Mexiko, USA, Deutschland, Moldau, Tschechien. Was bedeutet so eine Distanz für ein globalisiertes, ich sage aber trotzdem im Vergleich Mittelunternehmen, das es ohnehin möglicherweise schwer hat, die Dinge zusammenzuhalten?
Ich bin überzeugt davon, dass ein persönlicher Kontakt einen Unterschied macht. Ja? Und wir versuchen jetzt über die verschiedensten Mittel den persönlichen Kontakt zu ersetzen, ja, auch wenn es nicht zur Gänze gelingt. Wir haben für das Management-Team 14-tägige Management-Meetings eingeführt, also für das gesamte globale Management-Team. Das hat sehr gut funktioniert. Wir haben das in der ersten Phase des Lockdowns damals auf einer Frequenz von wöchentlich gehabt und funktioniert mittels Teams, auch mit Video. Wir haben in der Zwischenzeit sogar ein Strategie-Meeting und ein Leadership-Training virtuell durchgeführt. Das hat überraschend gut funktioniert, auch von der Beteiligung. Also das heißt, wie sich die Kollegen dann auch wirklich eingebracht haben. Wir sind ein Unternehmen, der sehr viel Wert auf Dialog und Diskussion legt. Also ich höre überhaupt nichts davon, dass sich der Vorstand hinstellt und sagt, okay, wurscht, so funktioniert die Welt und Mädels natürlich, sondern wir sind da wirklich in einem kritischen Austausch und es war spannend zu sehen, dass das auch virtuell nicht verloren gegangen ist. Ja.
Und auch virtuell ist es möglich, dass all diese informellen Informationen sozusagen, die fließen, wenn man vor Ort ist.
Nein. Natürlich nicht. Mhm. Ich denke, die informellen Informationen kommen ja vor allem aufs Vertrauen heraus. Ja? Das heißt, entweder aus Neid, die wir benannt sind, es liegt mir wirklich wahnsinnig was am Herzen, oder aus Vertrauen. Mhm. Ja? Und wir arbeiten wirklich sehr hart dran, schon seit einigen Jahren, und haben das jetzt aber in dieser Zeit nur mal verstärkt, Vertrauen als Basis der Unternehmenskultur zu institutionalisieren. Mhm. Ja? Mit verschiedensten Maßnahmen, eine entsprechende Fehlerkultur, wie Konflikte ausgetragen werden, aber auch durch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, es gibt Abteilungen, die haben jetzt das wöchentliche After-Work-Bier, halt, das virtuelle. Ja. Ich war da bei einigen dabei und das ist wirklich lustig. Ja. Also die Kollegen sitzen halt dann weltweit versteuert mit ihrer Bierdose in der Hand und flapsen sie genauso an, wie sie vorher gar nicht in der Form gemacht haben, weil ja nie alle an einem Ort sind.
Weil Sie gesagt haben, jetzt aufgrund der Virusmutation haben Sie die Maßnahmen nochmal verschärft. Mit welchen Konjunkturszenarien oder mit welchen Szenarien für Ihr Unternehmen planen Sie in den nächsten Monaten?
Wir haben nach dem ersten Quartal, das uns stark getroffen hat, wir haben ein abweichendes Geschäftsjahr, 1.4. bis 31.3. Das heißt, wir haben...
Den gesamten Effekt in einem Jahr.
Genau, wir haben wirklich, wirklich alles mitgenommen, was möglich war. Das erste Quartal war sehr hart, da war wirklich ein starker Rückgang. Erste Monat -70%. Haben wir im Sommer entschlossen, okay, wir werden unsere Mittelfristplanungsperiode vorziehen. Wir würden normalerweise jetzt mit Ende März mit der Planung fertig sein für die nächsten 3 Jahre. Wir sind jetzt vor Weihnachten schon fertig gewesen, machen jetzt gerade die Finalisierung und planen in 2 Szenarien, in einem Base Case und quasi in einem weniger optimistischen Szenario. Wir sehen, dass seit Sommer, August ungefähr, die Bedarfe deutlich anziehen. Das heißt, von einer, wir haben gar nichts, wir haben die Werke geschlossen, auf einem sehr niedrigen Niveau, teilweise fahrend, sagen wir, statt 3 Schichten, 1 Schicht, sind wir eigentlich jetzt hochgefahren. Wir befinden uns jetzt im Werk in Österreich in einem 5-Schicht-Betrieb in Teilbereichen. Wir haben mehr Mitarbeiter, als wir vor der Krise hatten. Wir sehen dass das, wenn man jetzt von der Visibilität das beurteilt, bis Sommer sollte es stabil zu bleiben, außer es reißen Lieferketten. Mhm. Chip-Hersteller haben wir alle gelesen, kann natürlich Auswirkungen haben. Wir sind in unserem Werk in Bohlsdorf ein Tier 3, also das heißt, wir liefern hier nicht direkt an den OEM. Mhm. Mal schauen, wie schnell sich das durch die Lieferketten nach unten katapultiert. Da sind wir aber trotzdem relativ, würde ich mal sagen, zuversichtlich, weil wir sehr hohe Aufträge jetzt im Haus haben, die einfach abzuarbeiten sind und die uns auch am Buch vergeben.
Im Januar ist ein weiteres, habe ich zumindest früher das Gefühl gehabt, für die GG Group einschneidendes Ereignis, fast ein bisschen untergegangen, der Brexit. Ist der in irgendeiner Weise wichtig für Sie? Sie haben jetzt kein Werk in England, aber Sie haben Kunden dort, Sie liefern. Was bedeutet das für Sie?
Man muss schon sagen, es ist wie immer, ne? Der Maßstab verändert sich. Wenn ein größeres Ereignis eintritt, dann ist das Ereignis, wo man früher dachte, boah, das wird der Wahnsinn werden, geht nicht unter, aber verliert an Bedeutung. Wir haben letztendlich viel Zeit gehabt, alle miteinander uns auf dieses Ereignis vorzubereiten, ja? Jahrelang.
Könnte es sein, dass wir draufkommen, dass der Brexit gar nicht so schlimm ist?
Ich denke das nicht. Ich denke, dass der Brexit für Europa gesellschaftlich sehr schlimm ist. Ich denke auch, dass es Bereiche gibt, die noch gar nicht wissen, dass sie betroffen sind. Ich habe gerade gestern in den Medien gelesen, Künstler, die der freie Verkehr von Künstlern, ob das jetzt Symphonieorchester oder Einzelkünstler sind, keiner weiß, wie das in Zukunft funktionieren soll. Mhm. Fischindustrie haben wir ja auch gelesen, dass das vielleicht eigentlich ein Schuss nach hinten war. Mhm. Den Standardwarenaustausch, der ist offensichtlich besser geregelt worden als viele andere Randbereiche. Mhm.
Der eigentliche Grund, warum wir eigentlich heute zusammenkommen, ist eine strategische Konsolidierung, auf die wir vielleicht später noch ein bisschen zu sprechen kommen wollen. Was mich zuerst interessiert, der Endpunkt der Konsolidierung war, dass Sie Ende vergangenen Jahres ein Metallwerk für Hochleistungsdrähte verkauft haben. Das Spannende daran, offenbar unter einem hohen Maß der Berücksichtigung, dass das Werk in die richtigen Hände gerät. Zumindest legt das eine gemeinsame Presseaussendung und die Ankündigung einer hohen Investitionssumme des Käufers nahe. War das ein wichtiges Kriterium?
muss vorher dazu sagen, das Metallwerk ist von den Eigentümern verkauft worden, während die andere strategische Kohlenkonsolidierung, die Aufzugsparte, vom Kabelwerk selbst verkauft worden ist. Ja. Aber zurückzukommen, wir sind ein Unternehmen im Familienbesitz. Einige der Eigentümer waren auch langjährige Geschäftsführer im Unternehmen und haben immer eine sehr hohe Wertehaltung an den Tag gelegt. Wertehaltung auch gegenüber den Mitarbeitern in dem Sinne, dass man dieses Vertrauen, von dem ich vorher gesprochen habe, gelebt hat. Ja. Das heißt, es ist einfach auch wichtig zu wissen, dass das Know-how, die Innovationen, die man da jetzt jahrelang gefördert und weitergeführt hat, dass die auch in gute Hände kommen. Ich würde jetzt nicht sagen, es war das einzige Kriterium, dass es in Hände kommt, wo der Eigentümer auch sagt, ich stehe dahinter, ich investiere da weiter, ich bleibe an diesem Standort. Aber es war sehr fördernd für die Entscheidung, für diesen Interessenten.
Sie haben gesagt, das hat nicht die GG Group sozusagen verkauft, sondern die Eigentümer der GG Group. Wenn ich es richtig verstanden habe, können Sie trotzdem sagen, kannte man sich da im Vorfeld? War einem da klar, wo das hingehen könnte? Oder war das ein Prozess, der völlig offen war, dieser Verkauf?
Von den Eigentümern wurde der Prozess so gestaltet, dass die Geschäftsführung sehr früh eingebunden war. Wir haben auch sehr früh entgegen vieler Ratschläge die Mitarbeiter informiert, um einfach auch da wirklich sehr transparent zu sein und denen auch die Sicherheit zu geben, dass das Management da dahinter steht. Und während des Gesamtprozesses, der natürlich auch durch die Corona-Pandemie jetzt nicht erleichtert wurde, um das so zu formulieren, war das immer ein sehr transparenter Austausch zwischen den Eigentümern und allen involvierten Parteien, auch dem M&E-Berater.
Knapp davor ist im Oktober die Aufzugsparte verkauft worden. Das ist was, was Sie, genau, wo Sie viel darüber erzählen können. Gab es da Produktion in Österreich oder ist das?
Bei der Aufzugsparte ist ein Merkmal, dass diese Aufzugsparte ja nicht als eigenständiges Unternehmen funktioniert hat, sondern über drei Unternehmen der Gebauer und Griller Gruppe, also der GG Group, verteilt war. In Österreich ist ausschließlich die Metaware hergestellt worden, nämlich flache Aufzugsleitungen. Sie kennen das aus dem Aufzug, schauen Sie mal in so einen Glasaufzug, da sehen Sie sicher eine Leitung drinnen, wo Gebauer und Griller draufsteht. Das heißt, aus Österreich wird letztendlich nur eine Maschine und ihre anschließenden Aggregate verlagert. Und dazu gehören nur zwei Werke, nämlich eines ist das Werk in Indien und eines in der Slowakei.
Diese beiden Dinge sind die Kernpunkte dessen, was Sie als strategische Konsolidierung bezeichnen im Unternehmen.
Korrekt. Oder die größten.
Die größten. Welche anderen hat es gegeben?
Wir haben uns nach dem ersten Quartal unseres Geschäftsjahres noch einmal unsere Strategie sehr genau angeschaut, haben die Prämissen überprüft. Wir haben letztes Jahr 2019, also Oktober 2019, unsere Strategie neu aufgestellt. War dann eine gute Gelegenheit, nur mal zu prüfen, wie standfest ist die Strategie in Krisenzeiten. Haben kleine Adaptierungen vorgenommen und ich würde sagen, andere strategische Konsolidierung oder Fokussieren waren vor allem im Produktportfolio und in der Ausrichtung vielleicht des Entwicklungs- und Innovationsplanes.
Die strategische Konsolidierung, also der Fokus ist weg vom Verbrenner hin zur E-Mobilität, autonomes Fahren, Digitalisierung, ist das richtig?
Darf ich es ein bisschen breiter formulieren? Sie haben jetzt die Megatrends angesprochen. Die Megatrends in der Automobilindustrie sind ja alternative Antriebskonzepte, E-Mobilität, sagt man jetzt langläufig dazu, autonomes Fahren, Konnektivität und Mobility as a Service oder alternative Mobilitätskonzepte. Ja. Unsere Geschäftsfelder sind Energieübertragung und Datenübertragung. Und Sie haben schon recht, drei der Megatrends sind sehr, sehr stark verbunden, genau mit Energieübertragung, nämlich alternative Antriebskonzepte und autonomes Fahren und Konnektivität mit Datenübertragung. Und das kann man vielleicht sagen, dass sich die strategische Fokussierung stark getrieben war von diesen Megatrends und dem Umbruch in der Automobilindustrie. Wir haben natürlich schon seit einigen Jahren sowohl an den Leitungen und Kabelsätzen, an Systemen für die E-Mobilität gearbeitet, als auch an Datenübertragungsprodukten, muss man sagen. Das jetzt so stringent zusammengeführt, da hat uns, würde ich mal sagen, der Katalysator der Krise und die Notwendigkeit einer Fokussierung wirklich geholfen oder unterstützt.
Was sind das für andere Produkte? Braucht man für die Datenübertragung in einem Verbrenner, ich komme wieder auf das zurück, weil es einfach für mich einfacher zu verstehen ist. Braucht man da ein anderes Kabel als in
Nein, also bei der Datenübertragung ist sicher, ist das Kabel unabhängig, in welches Antriebskonzept Sie haben. Ja. Bei Datenübertragung geht es einfach um, wie viel Daten können Sie über diese Leitung übertragen, also um die Datenübertragungsraten. Und Sie können sich jetzt vorstellen, wenn Sie jetzt in einem Auto keine Sicherheitsfunktionen, keine Komfortfunktionen haben, sondern nur eine Antenne, dann haben Sie andere Datenübertragungsraten, als Sie haben womöglich ein Radar drinnen, ein LIDAR drinnen, Sie haben eine Rückfahrkamera, Sie haben nur zwei Displays hinten auf den Rücksitzen, dann brauchen Sie einfach viele Leitungen und Sie brauchen für bestimmte Echtzeitdatenübertragung, die notwendig ist, wenn man auf höhere Levels des autonomen Fahrens gehen wollen, brauchen Sie einfach hohe Datenübertragungsraten. Und diese Leitungen unterscheiden sich sehr, sehr stark von den Leitungen, die keine hohen Daten übertragen.
Wie unterscheiden Sie sich da vom Mitbewerber, dass die Qualität höher ist, also dass man eine geringere Fehlerrate hat in dem, was man produziert, oder dass Ihre Kabel mehr Daten übertragen können? Laienhaft gesprochen.
Ich denke, in der Automobilindustrie ist bekannt, also die Qualitätsanforderungen sind für alle Lieferanten gleich. Also das ist irgendwie ein Hygienefaktor. Wir sind über unsere Entwicklungspläne, wir nennen das Product Roadmaps, sehr früh in Leitungen mit hohen Übertragungsraten gegangen. Das heißt, wir haben diese entwickelt. Wir haben sie auch dann freigegeben. Wir haben sie industrialisiert. Wir haben sie nicht nur beim Endkunden, sondern auch bei unserem ersten Kunden freigegeben. Das ist ein Prozess, der dauert zwischen 2 und 4 Jahre. Also das heißt, wenn Sie übermorgen Datenleitungen mit 20 Gigahertz verkaufen wollen, dann müssen Sie die heute schon entwickeln und dann freigeben lassen. Für ist natürlich auch in Zusammenarbeit mit den direkten Kunden die Bearbeitbarkeit. Das heißt, man muss immer in ganzen Systemen denken. Es wird viel automatisiert verarbeitet. Die Leitungen müssen letztendlich dann genau dafür entwickelt werden, dass der Kunde sie auf seinen automatisierten Anlagen verarbeiten kann, weil damit hat er natürlich dann einen entsprechenden Kostenvorteil.
Und das ist auch der Grund, weil die laienhafte Frage, wenn ich jetzt so davon ausgehe, sozusagen strategische Konsolidierung mit stärkerem Fokus jetzt auf autonomes Fahren, das hätte man auch vor 10 Jahren erkennen können. Der Punkt ist aber der, Sie können nur das tun, was Ihre Kunden wollen, brauchen und weiterverarbeiten können. Also das ist
absolut, ich denke, das ist in keinem Markt anders. Ja. Wir können alle nur das verkaufen, was der Kunde auch will. Ich denke, wir sind nicht in der Industrie, dass wir den Markt für uns erzeugen, wie jetzt zum Beispiel Apple oder irgendetwas anderes, was in einer Consumer-Industrie ist. Und hier sowohl bei E-Mobilität als auch, aber vor allem in der E-Mobilität, sobald man mit hochautomatisierten Anlagen verarbeiten muss, um bestimmte Sicherheitskriterien, Prozesssicherheit nachzuweisen, brauchen sie einfach auch die Stückzahlen, damit das ökonomisch sinnvoll wird. Und es gab bei der E-Mobilität einige Mitbewerber, die deutlich früher dran waren, Projekte gewonnen haben. Sie kennen aber gut die Automobilindustrie, das heißt, sie entwickeln circa 2 Jahre vorher, sie müssen spätestens 1 Jahr vorher die Anlagen in den Werken stehen haben. Das ist, wenn dann die Stückzahlen auch nicht auf den vereinbarten nominierten Volumen laufen, eine große Herausforderung für die Lieferanten. Und insofern, denke ich, deckt sie jetzt gut der Markt, nämlich der Endkonsumenten, die jetzt tatsächlich E-Mobilität in Anspruch nehmen, ob das jetzt Hybridfahrzeuge sind oder reine BEVs, also batterieelektrische Fahrzeuge, deutlich besser mit dem, was schon seit Jahren besprochen wird.
Darf ich Sie fragen, wie schaffen Sie Innovation im Unternehmen?
Wir waren immer schon innovationsstark. Unser ganzer Erfolg beruht letztendlich auf Innovationen, die wir Ende der 90er Jahre vor allem in Patente umgewandelt haben. In früheren Zeiten war das sehr getrieben von Einzelpersonen, von genialen Einzelpersonen natürlich. Und wir haben in den letzten 5 Jahren angefangen, ein Innovationsmanagement einzuführen. Das klingt jetzt groß. Worum geht's? Es geht darum, alle Mitarbeiter, die einen Beitrag leisten können, das heißt vor allem natürlich Techniker, so zu vernetzen, dass sie animiert werden, Ideen zu entwickeln in die verschiedensten Richtungen. Ja. Die Ideen auch strukturiert mal beschreiben müssen, die dann auch in einem Forum, wir nennen das dann Ideaboard, mal erst beurteilt werden. dann kriegen die ja ein Budget in einem gewissen Rahmen, wo sie diese Idee dann einmal zu einer Art Proof of Concept machen können. Mhm. Und dann wird das in einem Innovation Board noch einmal beurteilt. Das ist dann schon besetzt auch mit der Geschäftsführung, aber auch mit einigen Bereichsleitern. Und so schaffen wir das, eine angstfreie Umgebung zu entwickeln und schaffen es auch, dass es immer mehr Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, ja, ich habe eigentlich auch eine Idee. Ja.
Das heißt, es ist eine relativ offene, ein relativ offenes Zusammenkommen davon. Es kann jeder sagen, ich habe da eine Idee, ich möchte da auch mitmachen sozusagen.
Genau, also das ist der eine Punkt. Wir haben natürlich vorgegeben, was sind die Innovationsfelder für uns. Mhm. Also es muss sich im Rahmen der Strategie abspielen. Mhm. Es ist jetzt nicht unbedingt unser Ziel, dass jetzt einer kommt und sagt, okay, wir fertigen jetzt morgen, Verpackungen für weiß ich nicht was. Ja? Mhm. Also wir haben Innovationsfelder vorgegeben und wir haben letztendlich den Umbrella der Strategie, Energie- und Datenübertragung. Mhm. Ja? Mhm. Es gibt einerseits das Offene, was wir gerade besprochen haben. Es gibt aber auch immer wieder von uns Initiativen, Impulse, wo wir sagen, okay, machen wir jetzt einfach einen Idea-Workshop zum Thema XY, um da auch noch einmal das zu animieren, dass da mehr entsteht.
Ganz andere Frage. Sie sind seit vielen Jahren global aufgestellt und heißen jetzt statt Gebauer und Griller GG Group, wie ich gerade festgestellt habe, weil ich es zum ersten Mal von Ihnen ausgesprochen gehört habe. Ich habe immer GG Group gesagt. Warum die Namensänderung? Was hat das für einen Hintergrund?
Also der Name ist ja trotzdem unverändert, aber im Brand ist es jetzt immer einfach GG Group. 2/3 unserer Mitarbeiter sind inzwischen im nicht deutschsprachigen Ausland. Ja? Mhm. Wir haben auch sehr, sehr viele nicht deutschsprachige Kunden. Gebauer und Griller für einen Nicht-Deutsch-Muttersprachler auszusprechen, ist gar nicht so einfach. Das klingt jetzt vielleicht für viele als Nebenthema, Maria, muss man sich mit dem jetzt auch noch beschäftigen, sollen das doch irgendwie rauswursteln aus ihrem Mund. Wir sehen das anders. Ja? Wir sagen, okay, wir haben aber auch schon immer gesagt GG. Also jeder von uns hat immer schon von GG geredet. Wir haben ja überall dieses GG drauf. Und haben dann irgendwann beschlossen, wenn wir es eh intern schon so verwenden, dann nehmen wir das doch jetzt als Brand Name GG Group. Und ich denke schon, dass das nur eine größere Verbindung zwischen den Mitarbeiterinnen schafft. Und letztendlich, wir haben ja weiter vor zu wachsen, international zu wachsen. Und da bietet dieser Brand einfach auch Möglichkeiten, mehr Richtung Internationalisierung, mehr Richtung Innovation reinzupacken.
Eine Abschlussfrage. Wenn, wie erwartet, ab Sommer auch in unserem Leben, wenn das mit der Schnelligkeit der Impfungen vielleicht auch ein bisschen schneller geht, dann wieder sowas wie Normalität einkehrt. Was wird dann anders sein? Was hoffen Sie, wird besser sein?
Besser wird auf jeden Fall sein, wenn wir uns alle wieder persönlich angstfrei treffen können. Und das, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, diese informellen Kanäle mitzukriegen, was der andere denn jetzt wirklich denkt, wenn ich in sein Gesicht schaue und jetzt wie bei Ihnen einfach auch die Mimik viel besser verfolgen kann als über einen kleinen Videoschirm. Das ist der eine Punkt, jetzt vielleicht im persönlichen Austausch. Ich denke nicht, dass die Sicherheit vergangener Jahre zurückkehren wird. Ich denke, wir werden weiterhin in einem sehr, sehr volatilen Umfeld leben müssen, weil die anderen Dinge, die ja immer noch groß auf der Agenda stehen, ob das jetzt politische Konflikte sind, Handelskonflikte sind, ob das der Klimawandel ist, das ist ja jetzt nicht weggegangen, nur weil wir dann vielleicht gegen Covid-19 geimpft sind. Aber ich denke, es wird etwas an Unsicherheit weniger werden. Und das wird für alle Unternehmen wichtig sein, nicht nur für die internationalen, wenn wir nur an Tourismus oder an Gastronomie denken, wichtig sein.
Powered by Speechlife. Speechlife, die effizienteste und genaueste Art, Sprache in Text umzuwandeln. www.speechlife.com.
Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Zu finden sind unsere Podcasts auf den gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und natürlich umso mehr, wenn Sie uns folgen. Produziert wird unser kleines, aber feines Medium von Michaela Ogi, Michaela Capelli, Daniel Dosel und meiner Wenigkeit, Udo Leutl. Bis bald.